Woran liegt es, dass manche Gerichte richtig, richtig lecker schmecken und manche schmecken irgendwie so unausgewogen oder vielleicht auch ein bisschen fad? An was das liegt, darüber unterhalten wir uns heute. Und zwar unterhalte ich mich mit der lieben Estella Schweizer über verschiedene Geschmäcker, die ein Gericht, ein richtig gutes Gericht beinhalten sollte. Und wenn wir das wissen, welche Geschmäcker es denn überhaupt gibt, dann können wir auch dafür sorgen, dass unser Gericht, das wir zu Hause kochen, auch rund schmeckt und alle Geschmäcker befriedigt sind. Und das war für mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lehrreich. Und Estella hat es einfach so raus, dass ja so anschaulich und einfach zu erklären, sodass ich es auch verstehe. Und ja, ich hoffe, dass du dir auch ganz viel aus dieser Folge, aus diesem Interview heute mitnimmst. Wir haben das Interview in Freiburg aufgezeichnet und Ziel dieser Folge ist es, dass du danach weißt, welche Geschmäcker es gibt und wie du sie in deine Gerichte mit integrierst, sodass dein Gericht vielleicht, das du das nächste Mal kochst, auch wieder mit so ein bisschen mehr Bewusstheit gekocht wird von dir, weil du eben weißt, ah, da fehlt vielleicht noch ein bisschen der Geschmack oder der Geschmack und das bekomme ich so und so hin. Das ist die Aufgabe dieser Folge und ich bin gespannt, ob es diese Folge am Ende dann für dich auch geschafft hat, das zu erreichen. Dann würde ich sagen, wir springen rein in das Interview mit Estella Schweizer, Botschafterin für angewandte Klimaküche. Alright, let's go, Intro.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
Jetzt wird's warm, wie schön, endlich. Der Adrian ist mir heute zu langsam. Ich mache jetzt mal das Intro des Podcastes. Der überlegt hier zu lange. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir unterhalten uns heute über Geschmack. Wir kamen da nämlich gestern beim Abendessen und beim Kochen darauf zu sprechen, wie sich Geschmack eigentlich zusammensetzt, beziehungsweise warum oder wie man Kochen, Würzen, Anrichten, abschmecken muss, damit Essen auf dem Teller spannend wird. Und dazu wollen wir euch heute ein bisschen mehr erzählen.
Ich bin gespannt. Ich bin jetzt auch da.
Du bist jetzt auch da angekommen? Wunderbar. Ja, dann magst du eine Frage stellen oder soll ich einfach loslegen?
Was macht für dich einen guten Geschmack auf dem Teller aus? Wir haben ja letztens schon dieses Umami mal angesprochen, was ja auch so ein Geschmacksanteil ist. Und du hast gestern, glaube ich, mal so zwischen Tür und Angel mal aufgezählt, was es alles gibt. Das und das und das und das ist Geschmack, das ist nicht Geschmack. Hau doch mal einfach raus.
Genau, also wir schmecken 5 verschiedene Geschmäcker tatsächlich als Geschmacksempfindung auf der Zunge und im Mundraum. Und das ist süß, sauer, salzig, bitter, süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Umami sind Röstaromen, also dieser Leckergeschmack. Wenn du Pilze anbrätst oder geräucherten Tofu in der Pfanne brätst oder getrocknete Tomaten isst oder Oliven, also alles, was ein bisschen histaminhaltiger ist, könnte man auch sagen, weil das damit assoziiert ist, aber letztendlich so ein bisschen gereifte Lebensmittel, Röstaromen, gebratene Lebensmittel, die haben diese Umami-Note. Und das Umami lässt sich ansonsten einfach nur noch beschreiben mit einem Sound, der so nach es ist lecker klingt. Also so das, was wir halt mögen. Bratensoße vielleicht aus der Kindheit noch. Und dieses deftige, nährende, das wird mit Umami bezeichnet. Diejenigen, die jetzt aufmerksam zugehört haben, die werden sich wundern, wo der Geschmack scharf geblieben ist. Den habe ich nämlich nicht aufgezählt. Schärfe ist tatsächlich kein Geschmack, sondern eine Schmerzempfindung im Mund. Also wenn das Capsaicin aus Chili, scharfer Paprika oder Pfeffer an diesen Schmerzrezeptoren andockt und eigentlich eben eine Schmerzempfindung, eine Verletzung, eine Verbrennung stattfindet, dann reagiert unser Gehirn eben auf, oh, das ist scharf. Und so empfinden wir scharf. Letztendlich landläufig ist es ein Geschmack, also reden wir letztendlich von 6 Geschmäckern, aber theoretisch würde man hier eine Unterteilung machen.
Wo kommt denn die Schärfe nochmal her bei Chilis? Ich glaube aus den Kernen, oder?
Chilischoten, auch das Fruchtfleisch kann scharf sein, aber die Kerne sind meistens noch schärfer.
Okay.
Ja. Also wenn du Peperoni entkernst und schneidest, hast du trotzdem eine Schärfe. Wenn du die Kerne mitverwendest, ist die Schärfe meistens noch intensiver.
Okay.
Genau. Also so setzt sich unser Geschmack zusammen und um Essen...
Süß, sauer, salzig, Umami.
Ja. Bitter.
Bitter, ah ja, okay.
Bitternoten sind für ein rundes Geschmacksprofil tatsächlich sehr, sehr wichtig.
Echt? Aha.
Ja.
Ich habe lange gebraucht, bis ich bitter wollte oder bitter mochte. So als Kind mag man das gar nicht.
Nee, mag man nicht. Bitter ist ganz, also dieser Bittergeschmack kommt eben vor allem vor in Chicorée, Rucola, in Kräutern im Allgemeinen.
Auch in Apfelkernen, habe ich gehört.
Genau, das auch sind so bittere Komponenten. Mhm. Das ist kulinarisch betrachtet, wenn ich ein Essen, eine Bowl, ein egal was, gut abschmecken möchte, achte ich darauf, dass Bitternoten mit beinhaltet sind. Mhm. Weil es erst dann rund wird für mich persönlich. Mhm. Bitter ist aber für uns auch total wichtig für die Leberfunktion. Also diese Bitterstoffe regen eben die Leber an, regen die Gallenbildung an, regen die Entgiftung an des Körpers und haben super positive Einflüsse auf unseren Stoffwechsel.
Ich habe auch mal gehört, dass es durch dass wir einfach auch Trauben züchten ohne Kerne, dass wir die Apfelkerne immer wegwerfen, dass wir es eigentlich nahezu fast schon verlernt haben, diese Bitterstoffe auf natürliche Art und Weise zu uns zu nehmen.
Definitiv. Also wir hatten es ja gestern auch mal ganz kurz von der Urmöhre.
Die
Urmöhre ist wahrscheinlich so dünn wie unsere kleinen Finger und ein bisschen länger. Das einfach quasi Wurzeln früher im Allgemeinen. Die Urmöhre steht jetzt sinnbildlich für Wurzeln, bevor der Mensch begonnen hat, Ackerbau zu betreiben und natürlich auch angefangen hat, die Sorten oder die Exemplare weiter zu züchten, die ihm besonders gut geschmeckt haben. Mhm. Und besonders gut geschmeckt haben eben immer die Exemplare einer Art, die mehr Zuckerverbindungen hatten, also mehr Stärkeverbindungen und dann im kleinteiligeren Bereich gesprochen mehr Zuckerverbindungen, weil Zucker schon immer der Botenstoff war für unser Gehirn, dass wir genährt werden, dass wir satt werden, dass wir Energie bekommen. Mhm. Der Bittergeschmack hat nichts mit Energie zu tun. Der Bittergeschmack liegt auch auf der Zunge ganz, ganz hinten im Schlund quasi angesiedelt. Und wenn es zu bitter ist, dann kriegen wir einen Brechreiz, weil wir da auch realisiert haben, boah, ist vielleicht giftig.
Ah, ne? Ja,
also es muss in einer gewissen Dosierung eingesetzt sein und nicht automatisch in großer Masse. Aber es macht ein Geschmacksprofil rund. Mhm. Und wenn wir dann auf dem Teller, wir gehen gleich auf die Thematik ein, wie bekomme ich das beim Kochen in meine Speisen, in meine Currys, in meine Dals, in
vor allem auch in ein rundes Verhältnis, ne?
Genau, hinein. Wenn wir jetzt aber eben uns was zu essen machen, ist darüber hinaus auch noch interessant, auf die Temperatur zu achten der verschiedenen Elemente auf dem Teller und auf die Konsistenzen. Das sind Elemente, die wir oft im Alltagskochen überhaupt nicht beherzigen. Aber im Fine-Dining-Bereich, in der Sterne-Gastronomie zum Beispiel oder überhaupt, wenn es darum geht, mit Lebensmittel oder eben Speisen auch als Kunst, als Kunstgenuss oder als Genusskunst auf den Teller zu bringen und Menschen quasi eine Sinneserfahrung zu ermöglichen, dann macht man sich darüber Gedanken, wie bekomme ich das alles unter? Das ist also letztendlich, und so ist für mich zum Beispiel auch Essen gehen im Fine-Dining-Bereich. Essen gehen im Fine-Dining-Bereich ist nichts, wo man das Gefühl hat, oh, da gehe ich hin, danach bin ich satt und zufrieden. Sondern es ist wie ins Museum zu gehen und sich mit einer fremden Kunstrichtung, einem Künstler auf ein Konzert zu gehen, Musik zu hören, sich mit
Erlebnisküche.
Mit Sinneseindrücken zu beschäftigen und quasi dadurch die Erfahrungswelt zu bereichern und sich inspirieren zu lassen, um dann Elemente daraus zum Beispiel auch mitzunehmen und in den Alltag zu integrieren oder anschließend irgendeine Musikrichtung mal vermehrt zu hören, um diese Klänge zu erfahren oder eben im Museum gewesen zu sein und einfach Impressionen mitgenommen zu haben. Ja, so verstehe ich das. In der Alltagsküche, also wenn ich jetzt in der Alltagsküche koche, dann achte ich explizit eben immer darauf, dass in jedem meiner Essen natürlich ein salziges, ein saures, ein süßes Element drin ist, genug Schärfe, in gewisser Weise eben auch Bitternoten und dann Umami. Zum Beispiel, wenn ich ein Curry koche, dann würde ich zuallererst mal, je nachdem, ob ich Zwiebeln mitverwende. Ich persönlich bin kein großer Zwiebelfan. Ich mag die einfach nicht so gern vom Geschmack, aber ich würde einfach das andere Gemüse, was in dem Curry drin ist, oder eben Ingwer und Kurkuma, im Vorfeld schon mal schön scharf anrösten. Entweder in Kokosöl oder in Erdnussöl. Um
wegen
an dieser
dem
Stelle,
Umami.
Genau, um diese Röstaromen zu erzeugen. Also nehmen wir uns jetzt mal ein indisches Gemüsecurry mit Kichererbsen. Ich fange so an, dass ich quasi erstmal das Öl im Topf erhitze und alle Gewürze, die in diesem Curry vorkommen und auch eben frischen Ingwer und Kurkuma, den ich klein geschnitten habe, gegebenenfalls ein bisschen Peperoni, die ich auch klein geschnitten habe, in diesem Öl kurz anzuschwitzen, bis sie eben goldgelb werden und so leichte Röstspuren bekommen.
Und wie entscheidest du, welche Gewürze du nimmst?
Intuitiv. Ich persönlich intuitiv. Und
ganz kurze Side-Story zu Curries machen, zu indischen Curries machen. Einer meiner allerbesten Freunde, dessen Frau ist Heilpraktikerin, und sie hat wiederum einen indischen Partner, der ihr auch ganz viel hilft in der Heilkunde, weil der da drüben echt ein Guru ist. Und der war schon öfter hier und hat indisch gekocht. Und bei ihm war es so, er hat so angefangen, dass er Öl erhitzt hat und in diesem Öl diese Gewürze, ich sage jetzt wirklich nicht übertrieben, zu einer schwarzen Pampe erstmal wirklich angebraten hat. Dieses Öl mit diesen Gewürzen. Und darin hat er dann wirklich das ganze Gemüse durchgeschwenkt. Aber das war wirklich fast schon schwarz. Aber es hat am Ende mega geschmeckt. Ja. War das dann auch quasi ein übertriebenes Umami? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, das ist einfach Umami. Und ich glaube, es ist eine optisch schwarze Empfindung, oder eine dunkle Empfindung, weil ich mir fast sicher bin, dass er nicht nur gelbe Gewürze verwendet hat, wie Curry und Kurkuma.
Stimmt.
Sondern er hat wahrscheinlich ordentlich Kreuzkümmel mit reingegeben, vielleicht noch Koriander fein gemahlen und möglicherweise ein dunkles Paprikapulver und dann hast du ruckzuck eine braune Verfärbung dieser Gewürze.
Ja, verstehe.
Das nennt sich, also es ist im Ayurvedischen, das ist ja die Heilkunst aus dem Indischen, in der ayurvedischen Küche nennt sich dieser erste Schritt ein Fotni zubereiten und das ist tatsächlich da verankert. Die Gewürze können auch ihre Heilkraft erst dadurch entfalten, dass sie durch Anbraten und Erhitzen aufgeschlossen werden.
Ja, genau, das hat er auch gesagt.
Genau. Und natürlich lässt man sie nicht völlig verbrennen, sondern, also ich glaube, er hat da sehr genau die Zeit oder beziehungsweise einfach ein Gefühl dafür gehabt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, das Gemüse dazu zu geben und nochmal mitzubraten oder eben die entsprechenden Hülsenfrüchte, also Linsen zum Beispiel in einem Linsendal, auch mit hineinzugeben und mitzubraten.
Aber für uns eins, also als deutsche Küche, europäische Küche, war das für mich total nahezu absurd. Was macht er denn?
Ja.
Die Gewürze einfach so kaputt braten erstmal, aber ich glaube,
ich weiß
das
gar
hat er
nicht
sehr bewusst
hast
gemacht.
Hast du tatsächlich gedacht, kaputt braten?
Hat sich jetzt für mich so angefühlt, okay. weil es dann auch so geraucht hat und so.
Okay. Ja, und ich habe das Gefühl, also ich selbst habe auf Ayurveda-Kuren auch schon erlebt, wir hatten dann irgendwie Kochvorführungen, Kochkurse, dass ganz viele Menschen eben, und in meinen WGs und so, dass ganz viele Menschen in unserem Kulturkreis überhaupt nicht lernen, wie man mit Gewürzen umgeht.
Ja, total.
In der Küche oder familiär, wo auch immer man kochen lernt. Weil wir immer denken, wir würzen ganz zum Schluss. Und ein Curry-Gewürz, was als letzte Zutat in eine Gemüsepfanne, in ein Currygericht, auf Ofengemüse draufgegeben wird, kann seine Aromen gar nicht entfalten. Es muss ja quasi durch den Wärmeprozess, durch den Hitzeprozess mit den anderen Elementen aus dem Topf oder vom Backblech, wie auch immer, in Verbindung kommen und da hineinbacken können. Und ja, genau. Ja. Also, wir waren in meiner Küche stehen geblieben, wir haben den großen Topf, die Gewürze angeröstet und dann gebe ich eben als allernächstes das vorbereitete, klein geschnittene Gemüse mit hinein, brate das auch nochmal von allen Seiten so ein bisschen mit. Da geht es aber wirklich nur um die Röstaromen, noch nicht ums Garen. Das heißt, dieser Bratprozess, der passiert bei relativ heißer Flamme unter ständigem Rühren für 1 bis 2 Minuten. Mhm. Und wenn ich dann merke, wow, da bilden sich jetzt so die ersten braunen Stellen an der Oberfläche. Dann
mit der Gewürzpampe, ne?
Genau, mit der Gewürzpampe. Manchmal mache ich es auch ohne, also manchmal möchte ich gar keine Gewürze großartig, sondern möchte einfach die natürlichen Aromen von dem Gemüse schmecken, dann brate ich einfach das Gemüse vorab an. Dann gebe ich einen Schuss Wasser dazu oder lösche mit einem Schluss ein bisschen Weißwein ab oder einen Schluck Orangensaft. Je nachdem, was am Ende für ein Gericht rauskommen soll. Bei unserem Curry wäre es jetzt vielleicht etwas Kokosmilch. Genau.
Um Flüssigkeit dazu zu
geben. Und dann, genau, dann kommt noch, je nachdem, soll das suppig werden oder soll das eher dickflüssig werden, kommt eben je nachdem mehr oder weniger Flüssigkeit dazu.
Wie ist es bei einem Dal?
Da braucht es relativ viel Flüssigkeit, weil die Linsen müssen ja einiges an Wasser aufziehen, damit sie bekömmlich werden. Das heißt, da kommen die Linsen zu dem Gemüse dazu und erst dann wird mitgebraten. Wenn das Gemüse schon Röstaromen hat, brate ich die Linsen auch nochmal für eine Minute mit. Okay. Auch unterrühren natürlich. Genau. Dann kommt bei den Linsen echt viel, die vierfache Menge des Linsengewichtes an Wasser dazu, bei dem Linsendal. Also sagen wir mal, du kochst irgendwie für zwei Personen, hast da 200 Gramm Linsen abgewogen, dann würdest du 800 Milliliter Wasser dazu geben. Wow. Weil Linsen tatsächlich, also gerade bei einem Dal, Linsen saugen erstens mal sehr viel und ein Dal soll ja auch suppig sein.
Ja.
Klassischerweise und nicht zu trocken. Und dann saugen die einfach sehr viel Wasser auch auf.
Wow, würde man sich, glaube ich, intuitiv erstmal nicht trauen, weil man sich denkt, oh Gott, das ist ja eine dann, einzige Suppe. Dann.
Ja, genau, das wird ja nie mehr dick.
Ja, genau.
Aber Linsen machen ihre Arbeit sehr, sehr zuverlässig. Genau.
Aber du würdest, glaube ich, jetzt keinen Dal machen, intuitiv, oder? Du wolltest jetzt, glaube ich, was anderes machen.
Ich war intuitiv bei einem Curry, bei einem indischen Curry.
Lass uns wieder zurückgehen.
Genau. Die Kichererbsen würde ich in dem Fall tatsächlich, also entweder habe ich die schon vorgekocht, nach dem klassischen Prozedere, wie man Hülsenfrüchte vorkocht, eingeweicht über Nacht, Einweichwasser abgegossen, abgespült, aufgekocht, bis sie gar sind. Und zwar so, dass sie nicht wie beim Hummus, wir hatten es in einer Folge mal bei der Hummuszubereitung, wie lange man die kocht lässt. Die Kichererbsen sollen nicht völlig verkochen. Die sollen weich sein und aber eine schöne Konsistenz noch haben. Oder wenn es schnell gehen muss, dann nehme ich eben auch Wade aus dem Glas und kaufe die so. Dann würde ich die abgießen. Die kommen für mich aber dann erst, ja, wobei die kann man auch mitkochen lassen. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie welche Konsistenz die am Schluss haben sollen. Also jemand, der die gerne weich gekocht hat, ich zum Beispiel, ich mag das, wenn die wirklich dann so butterweich sind, würde sie tatsächlich, glaube ich, von Anfang an mit hineingeben, ab dem Moment, ab dem ich Wasser zugegeben habe oder Flüssigkeit zugegeben habe, weil Gemüse ja relativ schnell gar wird. Das heißt, es kocht maximal 20 Minuten. Und dann haben die Kichererbsen gerade die Gelegenheit, richtig heiß zu werden. Und oftmals sind die als Konserve ja auch wirklich so bissfest noch und so. Und dann ein bisschen, ja, sich mitzuentwickeln, auch die Aromen aufzunehmen von dem Gemüse, von den Gewürzen, von der Kokosmilch und so, dass das Ganze einfach richtig schön sich zusammen verbindet und auch miteinander einkocht. Wenn ich jetzt selbst vorgekochte habe und die sind schon sehr, sehr, sehr weich, dann würde ich sie halt einen Tacken später dazugeben. Genau. Und dann...
Was haben wir jetzt von diesen Geschmäckern jetzt schon abgebildet?
Wir haben jetzt durch die verschiedenen Gewürze, die wir am Anfang angeröstet haben, wir haben Schärfe mit drin durch den Ingwer und die Peperoni. Wir haben Bitternoten mit drin durch den Kurkuma. Kurkuma-Wurzel ist sehr bitter.
Ah, das muss man auch wissen, ne?
Ja,
was die Bitternote erzeugt.
Ja, man beschäftigt sich ein bisschen damit. Und da sind zum Beispiel tatsächlich ayurvedische Kochbücher wahnsinnig wertvoll.
Okay.
Weil in diesen ayurvedischen Kochbüchern alle Gewürze mit ihren Charakteristika erklärt werden.
Ah ja.
Ja.
Ist gut. Hast du da eine Empfehlung? In deinem Kochbuch zum Beispiel, hast du da auch irgendwie eine Gewürzbehandlung?
Ja, in meinem Kochbuch kommt es in der Einleitung auch vor. Wobei, ich weiß es, ich müsste jetzt nochmal gucken. Ich glaube nicht in der Ausführlichkeit tatsächlich, weil Greenpeace das rausgeschmissen hat. Aber in meinem Skript, in meinem Ursprungsskript kommt das vor. Lass mal sehen, ob wir nicht irgendwie einen Blogbeitrag, also ich habe ja noch einen Blog momentan, der ist noch online. Vielleicht kann ich einen Blogbeitrag zu Gewürzen und dann könnte ich das aufschlüsseln. Ja, müssen wir uns nachher vermerken, damit wir das dann nicht vergessen. Okay, also, wo war ich stehen geblieben? Genau, was wir drin haben. Wir haben jetzt die Schärfe mit beinhaltet. Wir haben die Bitternoten durch den Kurkuma mit dabei. Wir haben schon per se eine gewisse Untergrundsüße, sage ich mal, durch das Gemüse, je nachdem, welche Gemüsesorten wir gewählt haben. Mhm. Aber lass uns mal sagen, wir haben da auch ein bisschen Karotten- und Petersilienwurzel zum Beispiel mit drin, mhm, oder Pastinake. Mhm. Dann haben wir auf jeden Fall eine süße Untermalung. Haben wir jetzt nur Brokkoli und Blumenkohl verwendet, haben wir eher nochmal eine leichte Schärfe mit dabei oder sowas Neutrales, mhm, geschmacklich, weil die haben einfach keine richtigen süßen Aromen.
Die Kokosmilch?
Die Kokosmilch macht süß.
Wäre dann süß.
Genau, mhm, die macht es süß, die macht es auch gleich ein bisschen fettiger, da kommen wir gleich noch auf einen anderen Bereich zu sprechen. Mhm. Salzig, wir haben Salz mit hinzugefügt und vielleicht ein bisschen Gemüsebrühe. Schärfe, mhm, haben wir schon, warte mal, was haben wir noch? Umami haben wir durch das Rösten mit dabei. Mhm. Und die Süße haben wir jetzt besprochen, die Bitternoten durch Kurkuma. Mhm. Moment mal, nochmal strukturiert. Also süß haben wir, salzig haben wir, bitter haben wir, scharf haben wir, Umami haben wir und sauer. Genau, Säure fehlt noch. Und Säure bekommen wir rein, zum Beispiel, indem wir beim Abschmecken dann einen Schuss Zitronensaft dazugeben. Mhm. Oder wenn wir mit Weißwein abgelöscht haben, mhm, haben wir schon durch den Weißwein so eine leichte, saure Komponente. Mhm. Und ganz oft ist aber so, dass man das quasi, man kann das im Vorfeld durchdenken und dann hast du da einen Topf auf dem Herd stehen, gerade bei großen Mengen, probierst und denkst, boah, irgendwas fehlt. Mhm. Und das allererste, was wir intuitiv machen, ist immer Salz. Ach, da muss noch mehr Salz dran. Und ich lege jedem an die Hand, bevor wir das Salzglas in die Hand nehmen und Salz dazu tun, erstmal mit der Säure und der Süße zu spielen. Mhm. Also zum Beispiel einen Schuss Essig mit dazu zu geben, einen Schuss Zitronensaft mit dazu zu geben, ein bisschen Tamarindenpaste. Tamarindenpaste kommt eher aus der afrikanischen Küche und auch aus dem indischen Bereich und hat sehr sauer und intensiv. Oder Umeboshi-Pflaumensoße, das kommt aus dem japanischen, asiatischen Raum. Das ist die fermentierte Umeboshi-Pflaume und diese Umeboshi-Pflaumensoße ist eben auch super sauer und super salzig und kann diesen Säuregehalt abpuffern, den wir brauchen. Oder eben noch ein paar kleingeschnittene Datteln mitzukochen oder Aprikosen oder einen Esslöffel Kokosblütenzucker da hineinzurühren und dann nochmal zu probieren und dann erst mit Salz nachzuwürzen. Mhm. Weil wir ganz oft eben einfach immer mit Salz und Salz und Salz, aber es wird einfach nicht runter. Man hat das Gefühl so, hey, und das ist so ein Schlüsseleffekt. Also einfach alleine das mal zu erleben, ich probiere etwas und dann gebe ich ein bisschen Säure dazu und probiere nochmal. Und es macht schon so, wow, aha, jetzt hat sich was verändert und es ist tatsächlich gut zu schmecken, diese Veränderung. Es schmeckt nämlich danach nicht saurer. Es schmeckt auch nicht nach Apfelessig, wenn ich in Linsengericht Essig reingebe, sondern es schmeckt plötzlich rund. Und genau, das ist ein erstaunliches Erlebnis.
Super Tipp. Probiere ich auf jeden Fall aus.
Genau. Mhm. Und dann achte ich persönlich zu Hause in meiner täglichen Küche drauf. Jetzt haben wir dieses Curry gekocht mit Kokosmilch und dann achte ich persönlich darauf, dass ich trotzdem noch diese Fine Dining, weil ich einfach in der Hinsicht so gerne diese Nuancen im Alltag auch schmecke, dass ich ein paar dieser Fine Dining Kriterien beherzige. Also auf mein Curry kommt dann zum Beispiel noch ein Klecks pflanzlicher Joghurt, Sojajoghurt oder Kokosjoghurt mit fein geschnittenem Koriander, den ich da untergehoben habe, oder Petersilie. Wenn jemand, der keinen Koriander mag, der kann einfach Petersilie verwenden. Das ist eine kalte Komponente. Der Joghurt kommt aus dem Kühlschrank und dadurch hat es dann quasi dieses heiße Dahl und einen kalten Klecksjoghurt obendrauf.
Ah, jetzt sind wir bei der Temperatur.
Ja, genau. Bei diesen verschiedenen Temperaturnuancen, die auf dem Teller passieren.
Hast du gestern Abend auch gemacht bei der Pizza?
Ja, genau.
Oben einfach so Joghurt drauf. Das war auch total abgefahren. Joghurt,
ja, genau. Mhm. Und durch die frischen Kräuter kommen nochmal Bitternoten mit hinein. Mhm. Die runden das dann auch nochmal auf einer anderen Ebene ab, weil es dieses frische Bitter ist, wohingegen das Kurkuma in dem Fall dann schon eine Bitternote ist, die ein bisschen im Untergrund spielt, weil sie ja schon länger mitgekocht wurde und so weiter. Und dann würde ich, wenn ich Muße habe, einfach nochmal Kokoschips rösten und die aus der Pfanne heiß oben drüber geben. Mhm. Dann habe ich nochmal so einen Crunch-Effekt mit drauf und ein ganz heißes Element, was beim Draufschütten aus der Pfanne auch noch knistert. Mhm. Und dadurch, da kommt so der akustische Bereich dazu, dass es auch noch akustisch Spaß macht, weil es irgendwie anfängt zu knistern auf dem Teller. Und meistens gibt es dazu ja eine Beilage. Und da würde ich drauf achten, jetzt habe ich so ein Curry, was ja gar gekocht ist und auf der Zunge eher weich sich anfühlt. Mhm. Zum Beispiel zu gucken, nehme ich da statt einem sehr weich gekochten Basmati-Reis vielleicht lieber einen, den ich nicht so ganz gar koche. Also damit möchte ich nicht sagen, dass wir den Reis roh essen. Aber man kann Basmati-Reis zum Beispiel auch im Topf vorher in etwas Öl oder Kokosfett leicht anschwitzen und dann wirklich nur mit so viel Wasser kochen, dass er gerade so al dente ist und nicht ganz weich verkocht wird.
Das Pendant zum Curry zu schaffen.
Genau, um so ein Pendant zu schaffen. Du hast dann die Reiskörner, auf denen du noch so richtig rumkaust, während du beim Curry dieses weiche Mundgefühl hast. Mhm. Genau.
Naja, oder immer oder dieses polare Denken.
Genau,
so,
ne? Diese Kontraste zu schaffen. Oder ich nehme eben einen Vollkornreis, einen Vollkorn-Rundkornreis, der hat einfach per se mehr Biss und wird auch gar nicht so weich.
Mhm, voll gut.
Wie ein Basmati-Reis.
Ah, das sind voll die tollen Inspirationen. Da weiß ich jetzt schon, dass ich beim nächsten Kochen was anderes machen werde als vor dem Gespräch. Voll geil. Vielen Dank.
Und was ich auch ganz, ganz gerne mache, ist zum Beispiel unter diesen Reis dann vielleicht einfach noch was unterzuheben. Also lass uns mal den Basmati-Reis nehmen und dann zum Beispiel eben die angerösteten Kokoschips nicht oben drauf zu geben, sondern einfach auch mal als Abwechslung unter diesen Reis zu heben, bevor wir den servieren. Dann hast du schon in dem Reis zwei Konsistenzen drin, weil die Kokoschips, also wenn wir jetzt nicht von Flocken sprechen, sondern von den etwas größeren Chips, die haben ja eine ganz andere Struktur als das Reiskorn. Das heißt, du hast im Mund zwei Erfahrungswelten, wenn du da drauf beißt. Etwas Kleines und etwas Großes. Mhm. Und da entsteht nochmal Geschmack.
Mhm.
Genau. Ja, und so baue ich das dann auf, dass ich einfach verschiedene Elemente, verschiedene Konsistenzen auf den Teller bekomme, um das Geschmacksprofil weiter zu schaffen. Mhm. Und ich kann mich auch in der Alltagsküche tatsächlich seltenst so sehr zügeln, dass ich nicht irgendwie noch da was auskrame und da was auskrame und da was auskrame und nachher noch ein paar geröstete Kerne. Also im Winter zum Beispiel mache ich super gerne Gemüsesuppen. Die mache ich tatsächlich dann auch im Mixer, weil ich super praktisch finde. Mhm. Wurzelgemüse oder Kürbis, also alles, was sich einfach wahnsinnig einfach pürieren lässt, nur mit etwas Wasser zu dämpfen, dann in den Mixbehälter zu geben, die entsprechenden Gewürze dazu. Da röste ich sie manchmal nicht mal mit oder lasse sie halt einfach weg. Dann kommt eben nur Salz dazu und vielleicht ein bisschen Miso-Paste für diese Umami-Note. Die fermentierte Paste, die gibt auch so eine Umami-Note rein. Ein Schuss Flüssigkeit, ein Schuss Säure in Form von Zitronensaft oder ein bisschen Apfelessig.
Mhm.
Die Schärfe in Form von Pfeffer oder Cayenne. Das kann man. Diese Gewürze, die bringen auch Schärfe mit, wenn sie eben nicht groß geröstet werden. Mix das einmal ordentlich durch und dann habe ich so eine richtig smooth, weiche Creme. Um die zu binden und da auch nochmal diese süße Tiefe reinzubringen, kommt ein bisschen Nussmus mit hinein oder eben auch ein bisschen Kokosfett, das was oben auf der Kokosdose drauf ist oder eben Kokosmus aus dem Glas. Und ja, um das so rauszuholen. Und dann habe ich diese Suppe und dazu gibt es meistens einen knackigen, frischen Wintersalat, also Bittersalate wie Chicorée, Radicchio, Endivie, die ich sehr, sehr fein schneide. Dann kommt dann noch irgendwie ein paar Orangenfilets mit rein. Oben auf diese, und das richte ich meistens auch in der Suppe an. Also die Suppe kommt auf so einen großen italienischen Pastateller und dann kommt dann an die Seite eine Portion von diesem Salat und eben auch ein Klecks pflanzlicher Joghurt oder manchmal auch ein Klecks Hummus oder so ein selbstgemachter Dip, geröstete Kerne, eine Scheibe kross gebratenes Brot mit dazu. Und dann kommen auch wieder diese verschiedenen Komponenten ins Spiel. Die Suppe ist warm und erdig, der Dip ist erfrischend, das Brot, die Kerne sind knusprig, der Salat ist bitter und fruchtig, weil da noch Orange mit drin ist. Und dann wird das immer so schön rund. Genau, das Krass. Macht meine Alltagsküche aus.
Ja, das ist total wertvoll,
ja.
Weil das zeigt mir gerade so diese Eindimensionalität meines Kochens auch gerade in aller Härte auf, weil ich würde, glaube ich, nur die Suppe essen. So, ja, okay, ja, Löffel, vielleicht noch irgendwie so Kürbisöl oben drüber und das war's aber dann auch. Aber das inspiriert mich jetzt sofort zu weiterem, eben auch sich dieses Wissen um die verschiedenen Geschmäcker und vor allem um die perfekte Ergänzung von diesen Geschmäckern zunutze zu machen und das auch mit einzuweben und sich vorher schon Gedanken zu machen, wie kriege ich das denn in mein Gericht rein?
Ja.
So diese Süße, Umami, Säure, Oder dieses Saure, das man da auch schmecken möchte. Dann dieses salzige, scharfe, und vor allem auch diese Temperaturunterschiede dann auch eben mit vielleicht hier da mal ein Klecks Kaltem auf etwas Warmem oder auch eher was Umami-artiges, Angebratenes oben drüber noch auf etwas, was vielleicht eher süß schmeckt.
Dann ja, zum Beispiel Kürbissuppe mit gebratenen Austernpilzen.
Ja, genau.
Und die vielleicht so ein bisschen smoky abgeschmeckten Rauchpaprika. Mm. Ein schöner Kontrast. Du hast dann wirklich diese milde Süße, möglicherweise sogar orientalisch oder asiatische Suppe, weil du noch Kokosmilch mit drin hast. Mm. Und hältst dann dagegen mit sowas ganz Intensivem. Mal sagen, die meisten Menschen denken, oh, das passt jetzt ja nicht so gut, wenn ich das rauchig abschmecke, das ist zu deftig. Aber genau diese Kontraste machen es aus, da wird Essen spannend und es wird zum Erlebnis.
Wow.
Ja. Und ich würde dir echt empfehlen, für den Alltag, mach keine Wissenschaft daraus. Also all diejenigen, die sagen, oh Gott, jetzt muss ich da Bücher wälzen und so. Mhm. Überhaupt nicht. Sondern nehmt euch ein großes Blatt Papier, malt 6 Kreise drauf, auf die... Ja, vielleicht mittig. Und dann schreibt ihr da eben die verschiedenen Geschmacksempfindungen rein. Süß, sauer, salzig, bitter, umami, scharf. Habe ich schon süß, sauer, salzig, scharf, salzig. Ja, auf jeden Fall. Alle 6. Genau. Und in die Mitte schreibt ihr euch noch Temperaturen und Konsistenzen. Und dann habt ihr visuell, da könnt ihr nämlich dann immer gucken, was habe ich drin? Genau, da muss man keine Wissenschaft zu lernen. Und dann geht's los mit Experimentieren und einfach mit Ideen.
Mhm.
Genau.
Wow.
Ja. Und wenn ich Fine Dining, also ich habe ja viel auch Dinner-Events gemacht und mache ich auch bald wieder, wenn Corona seine Zügel lockert und man den öffentlichen Raum für sowas wieder nutzen darf. Da denke ich das Ganze sozusagen nochmal anders, weil jetzt haben wir es ja auf ein Gericht gedacht, auf einen Teller. Und zwar meistens eben in Form, in der Suppe sind dann schon drin, in dem Curry ist schon drin. Und wenn ich Fine-Dining-Menüs durchdenke oder Fine-Dining-Gänge konzipiere, dann entzerre ich das auf dem Teller ein bisschen. Dann habe ich ein Element, was süß ist und das andere, was bitter ist und dann eine Schärfe. Also zum Beispiel als Hauptgang, als Süße oder um diesen süßen Geschmack zu schöpfen, gibt es als Hauptgang in der Basis ein Pastinaken-Sellerie-Püree, was so ausgestrichen ist. Obendrauf kommt dann jetzt, wir sind jetzt einfach mal im Winter, obendrauf kommt zum Beispiel scharf angebratener Brokkoli oder auch Grünkohl, der auf diesem Püree landet. Dadurch gibt es automatisch schon mal so eine Vermischung. Wir haben die Süße und wir haben dann eben so eine scharfe, aber auch bittere Komponente, weil Grünzeug einfach das mitbringt. Mhm. Und eine völlig andere Konsistenz. Einmal schon dieses cremige Püree, was warm ist und weich. Und dann ein kross angebratenes, al dente gebratenes Gemüse, das schon mal einen völlig anderen Biss hat.
Mhm.
Dann würde ich für die saure Komponente da eine rohe Salsa daneben packen, in der ich unbedingt Zitrone verarbeite oder eben asiatisch viel mit Umiboshi-Pflaume reingehe. Dann habe ich so was Salziges und nochmal einen anderen Biss, weil was Rohes einfach einen anderen Biss hat als etwas al dente Gebratenes. Dann brauchen wir noch ein kerniges Element, also etwas, wo ich drauf beißen kann. Im Winter arbeite ich wahnsinnig gern, zum Beispiel mit Tempeh-Speck. Da schneide ich dann einen Tempeh-Quader oder auch eine Rolle in dünne Scheiben und brate die richtig scharf an. Dann haben wir zwar nochmal gebraten, aber eine völlig andere Konsistenz, ein völlig anderes Geschmacksprofil. Im besten Fall ist der über Nacht vorher schon eingelegt worden in eine Marinade aus Sojasauce, Ahornsirup und Olivenöl mit viel Rauchpaprika, die dem Ganzen so einen fleischigen Unterton gibt. Das Gleiche würde jetzt zum Beispiel mit Austernpilzen funktionieren, die dann auch richtig kross gebraten werden und da so als krosses, knuspriges Element auf dem Teller noch mit drauf landen.
Da gibt es von Sonnentor Smoky Paprika.
Ja,
du das?
Ganz genau.
Das ist mega.
Das habe ich zu Hause.
Ja, das ist richtig, richtig gut.
Ja.
Und das Geile ist, die Verpackungen von denen sind, glaube ich, alle total nachhaltig auch. Das heißt, es ist irgendwie so ein dieser erstmal offensichtlich Plastik
Beutel.
Behälter, Beutel, ist glaube ich aus irgendeinem komplett abbaubaren
Plastik. Das haben viele Unternehmen jetzt. Ich weiß zwar nicht, also das Problem, jetzt sind wir bei einem anderen Thema, verlassen wir unseren Teller mal kurz. Dieses recycelbare Plastik ist super zukunftsfähig. Mhm. Und gleichzeitig bin ich mir nicht sicher, weil es läuft ja in den gelben Sack zurück. Also die meisten Menschen entsorgen das dann entweder im Restmüll oder im gelben Sack, mhm. ob es da entsprechend wertgeschöpft werden kann, also aufbereitet. Ja. Mhm. Das ist zum Beispiel bei den Biobeuteln, die Biomüllbeutel, die aus Plastik bestehen und kompostierbar sind, steht dann immer drauf. Das ist ein Riesenproblem, weil sie beim Biomüll landen, der Biomüll aber eine viel kürzere Halbwertszeit hat, was das Verrotten anbelangt, als dieser Beutel. Das heißt, am Ende, also in den großen Kompostieranlagen, werden diese Beutel am Ende wieder rausgefischt, weil der Biomüll dann schon zu Humus geworden mhm. ist, der Beutel aber immer noch nicht zersetzt mhm. ist.
Verstehe.
Und dann werden die natürlich in dem Moment, in dem sie rausgefischt werden, nicht einfach länger kompostiert, mhm. sondern dann landen sie doch wieder im Restmüll. Mhm. Da sind wir ja noch nicht so ganz rund Verstehe. Mit unserem Müllwirtschaftssystem. Aber immerhin gibt es Entwicklungen in eine nachhaltigere Richtung und jemand macht sich Gedanken dazu. Mhm. Das ist ja grundsätzlich sehr begrüßenswert.
Voll. Ich verlinke genau. trotzdem mal Sonnentor in den Shownotes, weil ich finde ich irgendwie total toll. Das ist irgendwie ein total sympathisches Unternehmen.
Ja, mhm. genau.
Alright, zurück auf den Teller.
Okay, zurück auf den Teller. Ich würde dann, glaube ich, mit dem süßen Geschmack, also jetzt haben wir eben Umami auch noch drin durch diesen gebratenen Tempelspeck oder die mhm. gebratenen Pilze. Mhm. Vielleicht würde ich die süße Komponente nochmal explizit spielen, indem ich irgendwas Karamellisiertes noch oben drüber gebe. Ein paar karamellisierte Walnüsse.
In Ahornsirup oder?
Genau. Mhm. Einfach um das auch nochmal so explizit nach vorne mhm. zu heben. Dann würde ich mit was Schaumigem arbeiten. Da könnte man jetzt zum Beispiel wunderbar noch eine schaumige Soße drüber träufeln. Und in Kombination zum Beispiel mit Kohl, ich habe mich ja irgendwie jetzt für Brokkoli und Grünkohl entschieden, würde ich vielleicht mit einer schaumig aufgemixten Sesam-Zitronensoße arbeiten. Oder ja, oder das Karamellisierte weglassen und eine Mandel-Zitronensoße nehmen, weil die Mandel, selbst wenn sie mit Zitrone in Kombination kommt, einfach schon so ihren süßen Unterton mitbringt.
Mhm.
Genau.
Aber man merkt auf jeden Fall, dass du da schon auch in gewisser Weise schematisch rangehst, dass du dir erstmal Gedanken machst, okay, wie kombiniere ich die Geschmäcker, wie kombiniere ich die Temperaturen und wie kombiniere ich die Konsistenz von Essen? Wie mache ich diese Komponenten spannend? Mhm. Und wie versuche ich das Ganze so rund wie möglich zu gestalten, sodass von allem irgendwie eine gewisse Befriedigung am Ende ja. erreicht ist? So habe ich das verstanden jetzt. Ja?
Mit Sicherheit, mhm. komme ich gleich drauf. Jetzt haben wir noch nichts ganz Kaltes. Also auf dem Teller fehlt auf jeden Fall noch irgendwie ein halbgefrorener Dip. Oder vielleicht sogar ein geeistes Element. Also mhm. theoretisch könnte man das sozusagen auch noch spielen.
Mhm.
Ja. Und dann haben wir eben die verschiedenen Konsistenzen auch im Biss und wir haben mhm. letztendlich dieses Geschmacksprofil rund gemacht.
Mhm.
Ja, ich gehe da, wenn ich, also wir sind ja jetzt irgendwie im beruflichen Fine Dining Bereich, ne? Vorhin im Haushalts- oder in der Alltagsküche mhm. arbeite ich einfach mit meiner Intuition mhm. und spiele mich da so. Ah, mhm. was bietet mein Regal eigentlich gerade noch? Wie kann ich das Ganze sozusagen noch runder gestalten? Ja. Oder gibt es noch irgendein Kraut, was ich im Kühlschrank vergessen habe? Mhm. Oder hole ich mir auf dem Heimweg, weil ich schon weiß, oh, heute Abend koche ich so und sowas, auf dem mhm. Weg doch noch ein bisschen Kresse, weil diese Kresse mit ihren frischen, bitteren, scharfen Noten da super dazu passt. Und mhm. das ist dann sehr intuitiv und aus dem Moment geboren.
Mhm.
Wenn ich ein Fine-Dining-Menü kreiere und ein Dinner-Event veranstalte, dann habe ich ja den Gästen im Vorfeld, also ich habe das immer mit Vorabreservierungen gemacht, dann wissen die einfach im Vorfeld, sie legen dafür 80 Euro hin. Da mhm. habe ich die Verantwortung als Köchin, mhm. mir konzeptuell zu überlegen, mhm. dass ich etwas präsentiere, was dem gerecht wird. Und ich muss ja auch einen Einkauf planen und so. Deswegen gehe ich da sehr konzeptuell dran und gucke dann auch im Vorfeld schon, wie soll denn der Teller aussehen, wie richte ich das schön an, wie gestalte ich das optisch, ästhetisch, was brauche ich alles, um dieses Bild rund zu machen und mhm. so. Es ist wie wenn du auf der Bühne stehst und einen Gig hast, überlegst du dir auch nicht in dem Moment, was du jetzt spielst, sondern hast im besten Fall vorher mal geübt.
Ja, das stimmt.
Und Tat. Sagst nicht, ach, wir machen heute Tonleitern.
ja, jein. Jein, manchmal gibt es auch Konzerte, wo ich intuitiv jetzt nach Stimmung einfach den nächsten Song wähle. Ah, jetzt würde das gut passen und jetzt würde das gut passen.
Das mache ich aber auch, wenn ich so einen Dinnerabend habe. Also so wie sie im Café regelmäßig stattgefunden haben, war es oft so, dass ich im Vorfeld sehr genau konzipiert hatte, was es gibt. Mhm. Das musste ich ja auch dem Weinhändler, zum Beispiel dem Kooperierenden, übermitteln, weil der die Weine dazu passend ausgesucht hat und die auch dabei hatte. Und ich erinnere mich, es war nicht selten so, dass der Roland, so hieß der Weinhändler, dass der Roland kam und ich meinte, Roland, ich habe Gang 2 und Gang 3 nochmal getauscht und ich mache es jetzt so und so und so und so und so und so. Weil ich war dann schon 4 Stunden in der Küche gestanden, wenn der um 6, 6:30 kam und um 7 Uhr das Dinner losging und habe dann gemerkt, ah, eigentlich könnte ich auch das und das tauschen und das anders machen. Ja, das sind dann, ist dann doch wieder diese Intuition. Also es braucht ein Konzept, um sich dann in diesem Konzept auch wieder intuitiv zu bewegen.
Improvisation auch.
Genau, ja, genau.
Ja, voll gut. Kreativität.
Ja, genau.
Kreativität bedeutet ja, dass man Dinge neu kombiniert.
Ja, ganz genau.
In meiner Vorstellung.
Ja, aus dem Moment geboren kombiniert. Mhm. Mit der Intuition, die in dem Moment da ist.
Ja, genau.
Ja. Mhm. Kreativität schöpft eben aus dem Unterbewusstsein. Immer dann, wenn wir nicht mehr im rationalen Denken sind und zu überlegen, was kommt jetzt als nächstes. Also gerade auch beim Malen, finde ich, es ist deutlich zu spüren. Oder wenn wir mit unseren Händen arbeiten und eben nicht darüber nachdenken, wie mache ich jetzt den nächsten Schritt, sondern so die Hände so eine Eigendynamik entwickeln und wir sie nur noch beobachten können dabei. Genau.
Spannend.
Ja.
Sollen wir das Ganze kurz nochmal zusammenfassen,
ja,
auf was man quasi, wenn man die Folge jetzt gehört hat, achten darf, wenn man das nächste Mal in der Küche steht?
Genau. Ich würde euch empfehlen, nehmt euch, wie gesagt, ein Papier und malt euch die 6 Geschmacksrichtungen und die beiden Stichworte Temperatur und Konsistenz da drauf.
So, ich habe noch eine bessere Idee.
Ja.
Wir machen einen Karussell-Instagram-Post, wo wir dann unter anderem eben auch genau diese Grafik da
nochmal erläutern.
Abbilden, dass man da auch visuell was vor Augen
genau,
hat.
Genau, aber wir wollen ja, dass unsere Zuhörer, wenn sie in der Küche stehen, irgendwie nicht überm Handy hängen und diesen Karussellpost durchklicken, sondern dass sie vielleicht nur noch den Kopf heben müssen.
Ja, oder abmalen, dass man auch wirklich auch Plakat weiß, was wir gemeint haben, dass
genau
es auch richtig
das
ankommt.
Das ist eine gute Idee, sehr gut. Ja, und dann versucht ihr einfach beim Kochen, euch in diese verschiedenen Elemente hineinzudenken und eben zu beherzigen, ja, habe ich, wenn ich mir überlege, was koche ich heute, habe ich diese 6 Geschmacksrichtungen mit auf dem Teller, kann ich vielleicht einen Temperaturunterschied noch erzeugen und 2 Konsistenzen oder 3 Konsistenzen, wenn ich mein Essen anrichte. Mhm. Und zweites Learning, immer wenn es ums Abschmecken geht und ihr das Gefühl habt, oh, da fehlt noch was, erstmal Säure und Süße und dann Salz.
Ja, voll gut. Richtig gut. Gibt es so eine Grundgewürzpalette, wo du sagst so, hey, du musst jetzt nicht das abgefahrenste Zeug zu Hause haben, aber das würde ich an deiner Stelle immer für ein gutes Essen zu Hause haben zum Kochen.
Ich habe tatsächlich selbst wenig Gewürze, ich habe viel Gewürze, aber wenige, die ich tatsächlich ständig benutze. Mhm. Also Kurkuma habe ich einfach immer zu Hause. Erstens mal, weil Kurkuma so überdimensional gesund ist. Und
gemahlen.
Gemahlen oder auch als Wurzel, es ist egal, meistens kriegt man die Wurzeln nur in Bioläden und dann auch nur in gut sortierten, deswegen gemahlener Form ist wunderbar. Am besten immer in Kombination mit schwarzem Pfeffer verarbeiten, weil dadurch die antioxidative Potenz nochmal um ein Vielfaches gesteigert wird.
Heißt, wenn ich Kurkuma
verwende,
anbrate,
dann pfeffer ich mit schwarzem Pfeffer, frisch gemahlener schwarzem Pfeffer am Ende mein Essen auch nochmal.
Ach, am Ende, das reicht.
Es ist egal, es geht einfach darum, dass es gleichzeitig aufgenommen wird. Man kann den Pfeffer natürlich auch mitbraten.
Okay.
Ja, genau. Also Kurkuma habe ich immer zu Hause, dann habe ich immer eine gute Curry-Mischung, entweder ein mildes oder ein scharfes Curry. Ich verwende selber gar nicht so viel Paprikapulver, sondern lieber ein bisschen Cayenne-Pfeffer, um Schärfe reinzubringen.
Chili-Flocken?
Finde ich geil, weil ich die immer oben drüber streue. Mhm. Ja, Kreuzkümmel mag ich einfach selber super, super gern. Also diesen orientalischen Touch. Mhm. Um Süße in manch ein Essen zu bringen, verwende ich oft auch Zimt. Ist ja auch ein alltägliches Gewürz, was viele Menschen haben. Einfach ein bisschen Zimt. Es hat dann auch gleich so eine orientalische Komponente, aber ich persönlich finde es ganz, ganz fein. Was habe ich sonst noch so in diesem Spektrum mit drin? Das ist für die Alltagsküche eigentlich schon ausreichend.
Salzpfeffer.
Salzpfeffer, genau. Mhm. Persönlich verwende ich fast nie getrocknete Kräuter, weil ich lieber frische Kräuter verwende. Und
welche dann?
Egal welche. Welche ich kriege, also viel Petersilie, Koriander, aber auch Minze. Schnittlauch bin ich jetzt kein so ein Riesenfan von, aber zum Beispiel Estragon, Basilikum. Also immer her damit. Kaufe ich auch meistens in großen Mengen auf dem Markt oder im Bioladen ein und dann wickle ich die in feuchtes Geschirrtuch, das mache ich nass, wickle die Kräuter ein, dann halten die auch mehrere Tage bedenkenlos frisch. Und
einfach in so Bündeln oder wie?
Genau, kaufst du die? Ja, ganz genau. Und ein super Gewürz zum Abschmecken auch, beziehungsweise um es auf den Tisch zu stellen und dem Essen am Ende nochmal so eine runde Note zu verleihen und ein bisschen Pfiff, ist Gomasio. Das ist Sesamsalz.
Ach, krass.
Gibt es zu kaufen im Bioladen, Gomasio. Man kann es aber auch ganz leicht selber machen. Da wird Sesamsaat einfach in der Pfanne geröstet, bis sie aromatisch duftet. Und dann lasst ihr die abkühlen und gebt die dann eben in Mixer oder in ein hohes Gefäß und geht mit dem Pürierstab durch. Und zwar 2/3 Sesamsaat, 1/3 Salz. Und das wird einfach so ein bisschen miteinander püriert, dass die Sesamsaat quasi aufbricht und sich mit dem Salz nochmal verbindet. Und dieses Sesamsalz ist erstens mal super lecker und zweitens mal total gesund, weil Sesam ja sehr viel Eisen enthält und verschiedene andere Mikronährstoffe noch. Und da kann man dann mit dem Nachsalzen, ich brauche noch ein bisschen mehr Salz, gleichzeitig einfach nochmal den Eisenhaushalt aufmöbeln und sich noch ein bisschen Zink, ein bisschen Calcium, ein bisschen Magnesium und so weiter zuführen.
Wow. Einfach in den Mixer?
Ja.
Also geröstetes Sesamkorn mit Salz?
Ja.
Welches Salz nimmst du da?
Ich nehme am liebsten Meersalz.
Okay. Wow. Mach ich.
Ja.
Cool.
Super.
Vielen Dank.
Ab in die Küche.
Ab in die Küche. Und in diesem Fall nehme ich jetzt noch eine Haselnuss und sag vielen Dank fürs Teilen.
Sehr gern.
Und bis bald.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, da sind wir wieder zurück. Was war das wieder für ein Inhaltstsunami? Oder findest du auch, die Estella hat es einfach so unfassbar raus, alles auf den Punkt zu bringen und alles so, blümerant und so, lecker zu beschreiben. Und ja, ich habe auf jeden Fall für mich sehr, sehr, sehr viel mitgenommen heute auch wieder. Schreib mir doch gerne mal auf Instagram oder per E-Mail, was denn deine Hauptlearnings aus diesem oder das eine Hauptlearning aus diesem Interview war? Welcher eine Impuls hat dich inspiriert, sodass du vielleicht jetzt anders kochst als vor der Folge? Das würde mich mega interessieren. Teil das super gerne mit mir. Alle Links findest du in den Shownotes, auch zu Estellas Kochbuch findest du natürlich alles in den Shownotes und alles, was wir sonst so in der Folge besprochen haben. Es folgen noch viele weitere Interviews mit Estella, weil sie ist ja quasi ein Dauergast hier im Podcast. Einmal im Monat veröffentlichen wir zusammen ein Interview und es kommen noch so viele spannende Themen wie Fermentation und alles, was sich so rund um eine ausgewogene, gesunde, vegane Ernährung herum abspielt. Das besprechen wir. Auch Zucker haben wir noch auf dem Plan stehen. Alright, dann bin ich gespannt auf dein Feedback, auf dein Learning aus dieser Folge auf Instagram oder per E-Mail. Und wenn dir der Oldest Soul Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Rezension auf Apple Podcast mit einer kleinen Rezension dazu. Je mehr Menschen diesen Podcast abonnieren, desto höher wird er ausgespielt und desto mehr Menschen werden von diesen Inhalten hier erreicht und inspiriert. Und dafür schon mal danke, dafür, dass du den Podcast abonnierst, dass du eine 5-Sterne-Bewertung als Energieausgleich hinterlässt auf Apple Podcast, wenn du natürlich den Podcast auf Apple Podcast hörst. Und dann würde ich sagen, wir lesen uns und ich wünsche dir nur das Allerbeste bis zur nächsten Folge. Mach's gut, dein Adrian. Let it flow, let it grow, bye bye.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the only